Herzlich willkommen Ihnen allen, die Sie heute Ihre Prioritäten so gesetzt haben, damit Sie mit dabei. Vor 3 Jahren bekam ich zum Geburtstag eine Karte zu einem der wenigen Konzerte geschenkt, die Eric Clapton noch spielt, und das noch in erreichbarer Nähe. Ich habe mich riesig gefreut und hatte große Erwartungen. Seine Musik finde ich toll, und endlich, nach 2,5 Jahren, fuhr ich dann nach Stuttgart. Aber nach dem Konzert war ich etwas enttäuscht. Klar, die Musik war toll, aber der Funke zu seinem Publikum ist nicht wirklich übergesprungen. Und so hielt sich meine Begeisterung hinterher sehr in Grenzen. Warum erzähle ich das? Wie oft ist es in unserem Leben so, dass wir ganz bestimmte Erwartungen haben? Wir sind gespannt auf einen neuen Job, einen neuen Wohnort, und dann klappt es nicht so recht. Oder wir haben eine Idee in der Gemeinde, wir wollen andere einladen, sich auf Gott einzulassen, planen ein Event oder einen Glaubenskurs, denken uns tolle Sachen aus, und dann sind am Ende nur ein paar wenige da. Hatten wir zu hohe Erwartungen? Was können wir wirklich erwarten? Diese Frage stellt sich im Leben beinahe jeden Tag. Ich erwarte etwas von meinem Partner, von meinen Kindern, von meinem Beruf, von der Gemeinde. Und wie bei meinem Konzert können wir auch falsche Erwartungen haben. Die Menschen zum Beispiel, die bei uns oft an der Haustür klingeln, die erwarten, dass die Kirche immer noch hilft, und zwar am besten ohne zu fragen und meist mit Geld, wenn keiner mehr etwas tut. Manche erwarten in der Kirche auch bessere Menschen. Wenigstens von denen hätte ich gedacht, dass sie ehrlich sind. Oder wenn der dorthin geht, dann muss ich da nicht hin, so wie der sich in seiner Nachbarschaft benimmt. Solche Sätze hört man immer wieder. Erwarten wir, dass in der Kirche die besseren Menschen sitzen, die nichts falsch machen? Ich darf vielleicht erwarten, dass Menschen in der Gemeinde Jesu mir nicht bewusst wehtun. Ich darf vielleicht auch erwarten, dass sie mit Fehlern anders umgehen und mehr miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Aber bessere Menschen darf ich sicher nicht erwarten. Da wäre ich auf dem Holzweg. Aber was kann ich denn erwarten, wenn es um Gemeinde geht? Was ist das für eine Gruppe, die Jesus da sammelt? Unser heutiger Predigttext gibt uns da einigen Aufschluss. Ich lese aus Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Was darf ich erwarten? Lukas beschreibt, wie es bei den ersten Christen zuging, bei denen, die Jesus noch kannten, die noch ganz nah dran waren. Und er berichtet es so, als ob er davon ausgeht, das ist das Normale. Das ist der Alltag, wenn Menschen sich auf Jesus einlassen. Das ist Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Um überhaupt Gemeinde zu sein, müssen alle zuerst einmal das Wort von Jesus hören. Und zweitens müssen sie für sich persönlich annehmen, dass Gott sie liebt, dass er die Tür zu seinem Reich, zu seinem Herzen weit aufmacht und uns einlädt. Das muss ich für mein Leben begreifen. Und dann drittens als sichtbares Zeichen mich taufen lassen, hinein in die Gemeinde. Damit gehören sie dazu, wie jedes neugeborene Kind nun für immer und ewig ein Teil seiner Familie ist. Die Taufe steht nicht für sich allein, gibt nicht nur mir ein gutes Gefühl, ist auch nie als Lebensversicherung gedacht, sondern sie ist das Zeichen für den Eintritt in die Familie Jesu. Mit der Taufe werde ich hineingetauft in die Gemeinschaft der Familie Gottes. Taufe für mich, Taufe nur für mein gutes Gefühl, das gibt es nicht. Diese drei Dinge müssen passieren: hören, es annehmen und getauft werden. Das ist der Einstieg, das ist normal. Unsere Situation und auch schon damals die Situation wurde aber schnell ein wenig anders. Denn das, wovon ich überzeugt bin, das, was mich trägt, das möchte ich natürlich auch für meine Familienangehörigen und vor allem für meine Kinder. Deshalb begannen schon früh Menschen auch ihre Kinder und damals auch ihre Sklaven und Knechte zu taufen. Mit seinem ganzen Haus, heißt es immer wieder. Was aber bekommen wir nun zu sehen, wenn wir in diese Gemeinde Jesu hineinschauen? Drei Dinge möchte ich aus allem, die Lukas berichtet, herausgreifen. Das erste: sie sind in dem, was sie ausmacht, beständig und eifrig. Wenn man das griechische Wort übersetzt, heißt es treu, nicht wankelmütig, zuverlässig, aber auch eifrig, engagiert, ganz bei der Sache. Das heißt, sie gehören eifrig. Sie hören eifrig und so oft wie möglich, nicht nur ab und zu, wenn es kein besseres Angebot gibt, was es von Jesus zu erzählen gibt und was er gesagt hat. Und sie waren eifrig und beständig, wenn es darum ging, sich zu treffen. Sie kamen jeden Tag zum Tempel. Sie waren wie frisch Verliebte, die es gar nicht erwarten konnten, sich zu sehen. Sie wollten Neues erfahren von Jesus oder im Abendmahl sich seiner Gegenwart versichern. Und sie haben treu und zuverlässig miteinander und für ihre Welt gebetet. Es war ihnen ein Bedürfnis. Diese Botschaft hatte sie so eingenommen, dass die Gemeinde in ihrer Prioritätenliste ganz nach oben gerutscht ist. Sie hatten keine Kirchen, keine Gebäude, keine Angestellten, keine Gremien, keine Talare oder Gottesdienstordnungen. Angefangen haben sie ganz ohne das alles. Nur mit ihrem dringenden Wunsch, nah bei Jesus zu sein. Und für den Anfang hat das auch funktioniert. Viele träumen ja auch heute noch von dieser ersten Gemeinde als Idealbild. Nur wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass Menschen auch damals einfach auf Dauer nicht so ticken. Das Zusammenleben ist nicht einfach und auch in Jerusalem war nicht alles Friede und Freude. Es gab bald Streit, Missgunst, Eifersucht, Ungerechtigkeit und auch Fehler, die dazu führten, dass es doch eine gewisse Ordnung geben musste. Diakone, Ordner, Organisatoren, Schiedsrichter. Wir Menschen können einfach nicht ohne das. Im Miteinander brauchen wir einfach eine gewisse Absprache, gewisse Regeln. Das ist in der Familie so und das ist auch im Großen so. Und ganz ehrlich, 3000 Leute zusammenzuhalten, das ist ohne Ordnung einfach undenkbar. Vielleicht geht das später mal im Himmel, wenn alle vor Gottes Thron stehen und ihm Loblieder singen. Aber auch da gibt es ja dann Gott, der das Sagen hat. Zumindest stelle ich mir das so vor. Aber zurück zu den ersten Anfängen. Die Gemeinde war konzentriert auf das Wesentliche, auf Gott zu hören, von ihm zu lernen. Sie wussten, wo sie hingehörten und konnten sich aufeinander verlassen. Sie waren eifrig und beständig. Und das Zweite, sie hatten unternehmerischen Mut im Umgang mit den Gütern. Sie verzichteten auf Luxus, sie waren bereit, alles zu teilen und viele verschenkten ihr Eigentum. Warum? Sie hatten keine Angst, zu kurz zu kommen, weil ihnen die Verbindung mit Jesus Gelassenheit gab. Und so teilten sie ihren Besitz und öffneten ihre Häuser. Vielleicht haben sie auch so sehr mit der Wiederkunft Jesu gerechnet, dass Besitz und Bequemlichkeit in der Prioritätenliste ganz nach unten rutschten. Oder vielleicht haben sie auch einfach so sehr Jesu Wort vertraut, dass Gott sich um alles kümmert. Das erinnert mich an einen Studienkollegen, der erzählte, dass sein Vater, ein Landwirt, der Gemeinde immer den 10. Teil seines Ertrages überließ. Und besonders in den Jahren, in denen die Ernte nicht so gut ausfiel, kürzte er diesen Anteil nicht, weil er darauf vertraute, dass Gott sich schon nicht lumpen lässt. Und so sagte er, als Kind habe ich erlebt, dass mein Vater Recht behalten hat. Uns hat es nie an irgendetwas gefehlt. Oder als ich im Januar in Indien war, haben wir für die nächsten 30 Jahre ein neues Wohnheim für Bibelstudenten und Internatsschüler eingeweiht. Ein Ehepaar hat es finanziert mit dem Geld, das sie für ihre Zweitwohnung in München bekamen. Sie hatten beschlossen, dass sie als Rentner keine zwei Wohnungen mehr brauchen, sondern dass eher die indischen Jungs in Vishak eine Heimat haben müssten. Unternehmer des Reiches Gottes damals und heute. Und damals wusste Lukas nichts Gefährdes und so wie das liebe Geld. Nichts macht uns so stumpf gegen Gott und so kalt gegenüber unseren Mitmenschen wie die Liebe und die Konzentration auf das Geld. Der reiche Kornbauer zum Beispiel lebte in der Illusion, dass Geld ihm absolute Sicherheit bringt. Der reiche Jüngling verpasst seine Chance auf die Gemeinschaft mit Jesus, weil sein Geld ihn in den Klauen hatte. Zachäus war einsam, weil er nur noch Geld zählte und dafür keine Freunde mehr hatte. Judas verriet Jesus für lächerliche 30 Silberlinge. Ich kann nicht Gott und dem Geld dienen, sagte Jesus. Die Umkehr zu Gott verändert auch hier meinen Blickwinkel. Das, was mir gehört, wandert in der Prioritätenliste weiter nach hinten. Ich würde ja am liebsten alle mal nach Afrika oder nach Indien schicken. Mich fasziniert es immer wieder, wie Menschen, die in meinen Augen nichts besitzen, so eine Freude ausstrahlen können, einfach weil sie wissen, ich bin Gottes Kind. In der Gemeinde geht es plötzlich nicht mehr um den Börsenkurs meiner Aktien, sondern um den Börsenkurs meiner Brüder und Schwestern. Vielleicht hat der Unternehmer im Reich Gottes kein Ferienhaus am Meer, dafür aber einen Bruder auf der anderen Seite der Welt, der für seine Familie wieder jeden Tag etwas zu essen hat oder dessen Kinder nun endlich in die Schule gehen können. Vertrauen wir Gott so sehr, dass wir nicht mehr Sklave des Geldes sind, wie der reiche Jüngling, sondern souveräne Herren über unseren Besitz? Können wir damit wirtschaften und investieren in Menschen, in ein Unternehmen, das in Ewigkeit nicht verloren geht, in Reich Gottes Unternehmungen? Und der Gewinn sind zum Beispiel satte Schwestern und Brüder, sind sauberes Wasser, sind Kinder, die lesen und schreiben können. Wenn Sie jetzt sagen, ich habe aber keine Millionen, warum erzählst du uns das alles? Dann halte ich Ihnen entgegen, unser Reichtum sind nicht immer nur Münzen und Scheine. Manchmal ist unser Reichtum auch unsere Zeit und unsere Kraft. So wie in Tripura im Nordosten Indiens, wo ein älterer Mann vor Jahren jeden Morgen die Kinder seines Dorfes den weiten Weg in die Schule begleitet hat, damit sie lernen. Und heute ist es einer der Tribal-Stämme, in dem fast jedes Kind lesen kann. In der Gemeinde ist es nicht wichtig, wer reich ist und wer arm. Sie gehören einfach alle zusammen. Und jeder bringt das ein, was er kann. Auch das etwas, was wir in anderen Teilen der Welt lernen können. Und das Dritte, sie waren häufig beieinander und hatten riesige Freude. Sie wissen, dass sie zusammengehören. Sie wissen, dass Jesus sie zusammengebracht hat. Das war ein Vorteil zu uns heute. Sie brauchten keinen Mitgliedsausweis, keine Patenbescheinigung, die die Zugehörigkeit beweist. Sie finden zusammen, weil Jesus sie zueinander gestellt hat. Ihr gehört nun zu mir, wie ich zu meinem Vater gehöre. Ihr seid meine Familie. Und das weiß jeder, Familie ist kein Hobby, kein netter Platz, wo ich mal hingehe, wenn ich auftanken will. Familie ist gesetzt. Und auf die Familie kann ich mich verlassen, auf sie kann ich zählen. Auch das leben uns andere Kulturen viel stärker vor. Die Gemeinde war verbunden wie in einer Familie, dass einer dem anderen diente und sie gemeinsam den Menschen in Jerusalem dienten. Und wieder steht die Gemeinde ganz oben auf der Prioritätenliste. Das gemeinsame Essen war der Höhepunkt des Tages. In Glaubenskursen haben wir das wiederentdeckt. Miteinander am Tisch sitzen, miteinander reden, auch über Persönliches, aber vor allem über das, was wir mit Gott erlebt haben, wie er uns begleitet, tröstet und Hoffnung schenkt. Ist das nicht das, wovor andere Religionen in der Begegnung mit Christen manchmal Angst haben, dass das Christentum zu ansteckend wird? Christen sind diejenigen, die singen, feiern, die eine Freude und Gelassenheit ausstrahlen, die einfach ansteckt. So wie bei dem alten Mann, den ich vor Jahren mal kennengelernt habe. Er grinste nicht den ganzen Tag und sein Leben war auch nicht leicht gewesen. Aber er strahlte einfach eine innere Gelassenheit aus, dass man ihn wirklich fragen wollte, wo nimmst du die her? Lebe so, dass andere dich fragen, warum du so bist. Dann hast du die besten Voraussetzungen, dass der andere dir zuhört und Jesus begegnet. Darf ich das wirklich erwarten? Oder ist das zu viel verlangt? Wenn wir in unsere Gemeinden schauen, dann reden wir ja öfter und lieber über das, was wir vermissen. Die einen vermissen Herzlichkeit, die anderen die Beständigkeit und die dritten die Begeisterung. Sicher finden wir nie alles, aber wir sollten den Bericht des Lukas nicht abtun und als das goldene Zeitalter ad acta legen. Noch sollten wir darüber jammern, dass früher alles besser war. Weder resignieren, noch die Forderung nach mehr Anstrengung bringt uns weiter. Lassen wir uns lieber neu anstecken von der Botschaft Gottes und legen wir ihm in den Ohren damit, aus uns eine ganz normale Gemeinde zu machen. Was, wenn das, was Lukas beschreibt, auch ein Versprechen ist? Wenn ihr euch mir anvertraut, dann zeige ich euch, wie das geht, Gemeinde Jesu Christi zu sein. Trauen wir es Jesus zu, das möglich zu machen? Dem Gott, der gesagt hat, dass bei ihm kein Ding unmöglich ist? Was sollten wir dafür tun? Es könnte ein innerer Schritt sein, eine Entscheidung, mit Gottes Hilfe nicht zu resignieren, sondern selber einen Schritt in meinem Leben auf das zuzutun, was Jesu Gemeinde heißt. Und das, was wir zu investieren haben, ist vielleicht nicht unser Geld oder vielleicht etwas ganz anderes. Eine Gabe, Zeit, Lebenskraft. Lassen wir uns von Jesus zu freien Unternehmern machen, die investieren in sein Reich. Vielleicht tippt Jesus mir oder dir dabei jetzt auf die Schulter und sagt, ich hätte dich gerne dabei. Beim Besuchsdienst, beim nächsten Glaubenskurs, bei der Musik im Gottesdienst, vielleicht in der Küche beim Gemeindefest oder bei der Kinderbibelwoche. Und wenn wir uns darauf einlassen, was dürfen wir erwarten?